So, ich habe gerade schon erzählt, der Pascal hat mich gefragt, ob ich hier predige, und er hat mir auch direkt ein Thema vorgeschlagen. Das ist eigentlich sehr schön, weil das Thema hat mich jetzt die letzten Monate begleitet. Das wusste ich damals noch nicht, als er das festgemacht hat. Das Thema heißt, wer bin ich? Also was ist meine Identität? Wer bin ich? Das ist so eine Frage, die stellen wir uns hunderte Male in einem Jahr, vielleicht sogar tausende Male, je nachdem, wie viele Leute man kennenlernt, je nachdem, wo man alles unterwegs ist. Das ist so eine dieser Fragen. Das können die spannendsten Gespräche werden und das können die langweiligsten Gespräche werden. Die langweiligsten Gespräche gehen ungefähr so. Wer bin ich? Mein Name ist Marcel Beaupin. Ich bin 26 Jahre alt, studiere Theologie und bin verheiratet. Das ist so das typische Pattern, was wir ganz tief in uns drin haben, was wir auf diese Frage antworten. Es können allerdings auch die spannendsten Gespräche werden. Und für diese spannendsten Gespräche gibt es leider keinen Leitfaden. Oder zum Glück keinen Leitfaden. Als ich in der Vorbereitung ein bisschen nachgeschaut habe, wo gibt es denn in der Bibel so ein spannendes Gespräch über diese Frage, bin ich über den Galaterbrief gestolpert. Also Paulus schreibt da unglaublich viel über dieses Thema. Und der Galaterbrief hat diese Eigenschaft, dass er einfach ganz, ganz schnell nach vorne geht. Also der fängt sofort mittendrin an. Man hört, wie Paulus so in Rage ist, wie das schnell geschrieben wird. Und deswegen habe ich euch einen Text mitgebracht. Nein, jetzt funktioniert das wieder nicht. Der fängt auch mittendrin an. Bevor ihr da hinguckt, ich habe einen kleinen Vorsprung. Ich habe mich schon mit dem Text beschäftigt. Also ich habe so einen kleinen Wissensvorsprung. Ich bin allerdings in NRW zur Schule gegangen. Das heißt, wir starten ungefähr auf gleichem Niveau. Ich würde euch einladen, mit mir gemeinsam da hineinzuschauen. Ich lese. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter, sondern er untersteht Vormündern und Verwaltern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Jetzt gehen wir weiter in Vers 5. Okay. Ich lese einfach hier weiter. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir Kindschaft empfängen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text hört, gerade diesen ersten Teil. Zu einem Knecht kein Unterschied. Wenn ich mich selbst beschreiben würde, würde mir das Wort Knecht nicht sofort einfallen. Es würden mir ganz, ganz viele andere Worte einfallen, aber das Wort Knecht und Vormünder, das habe ich doch eigentlich hinter mir. Ich bin doch keine 6 Jahre mehr alt. Das stimmt. Und bei dieser Frage, wer wir sind, hat Paulus offensichtlich eine andere Sicht als die, die ich normalerweise kenne aus meinem Umfeld. Die ich auch normalerweise von mir selbst habe. Und um dem so ein bisschen auf die Spur zu kommen, was Paulus da für eine Sicht hat, möchte ich gerne ein Experiment mit Ihnen machen. Ihr bleibt alle sitzen, hebt einmal die rechte und die linke Hand. Okay. Jetzt nehmt ihr die rechte Hand und drückt die vor eurer Brust, so fest ihr könnt. Gegen die linke Hand. So fest ihr könnt. So. Jetzt werdet ihr alle denken, oh, das haben wir aber gut gemacht. Wir haben ja ganz genau das gemacht, was der Marcel gesagt hat. Woran liegt das? Ihr habt ein bestimmtes Bild im Kopf, was als nächstes kommen sollte. Ich habe gesagt, linke, rechte Hand. Und dann habe ich gesagt, nehmt die rechte Hand und drückt die gegen die linke. Was ihr aber gemacht habt, ist, ihr habt die linke gegen die rechte und die rechte gegen die linke gedrückt. Ihr habt einfach eure Hände gegeneinander gedrückt. Die rechte gegen die linke würde ungefähr so funktionieren. Und wenn es um das Thema Identität geht, dann haben wir ein ganz festes Pattern in unserem Kopf. Das habe ich zum Beispiel bei der Begrüßung genannt. Aber es gibt ein Pattern, das liegt noch viel, viel tiefer. Und ein so ein Satz lautet, ich bestimme selbst, wer ich bin. Und wenn ich authentisch bestimmt habe, wer ich bin, dann führe ich ein glückliches Leben. Ich zeichne das mal ganz kurz auf, damit wir den Typen nicht vergessen. Dieser Typ sieht ungefähr so aus und er sagt, ich denke ganz viel nach, ich fühle ganz viel über das, wie ich bin, wie ich gern sein will. Und wenn ich so bin, wie ich bin, dann bin ich glücklich. Das ist ein erster Typ und ich glaube, da ist ganz, ganz viel dran. Ich glaube, der hat ganz, ganz viel verstanden. Der sagt nämlich, ich möchte mich nicht von anderen Menschen bestimmen lassen. Weil ich gemerkt habe, das funktioniert nicht. Das Problem an diesem Typ ist, und vielleicht geht es ihm manchmal selber auch auf. Der ist so ein bisschen wie derjenige, der Captain auf dem Schiff ist und sagt, ich will den Anker runterlassen, ihn aber nicht ins Wasser schmeißt, sondern an Deck einschlägt. Nämlich auf seinem eigenen Boot festmacht. Immer dann, wenn ich dabei bin, selber zu überlegen, wer ich bin. Wenn ich der Einzige bin, der bestimmen soll, was denn jetzt gut für mein Leben ist. Wenn ich der Einzige bin, der bestimmt, wo es denn hingehen soll in meinem Leben. Dann steht das immer in der Gefahr zu scheitern. Es muss nicht immer scheitern. Aber es kann scheitern. Wenn ich zum Beispiel bestimme, wo mein Karriereweg hingehen soll, weil ich nun mal technisch begabt bin, möchte ich das und das studieren. Möchte ich Ingenieur werden. Was passiert denn, wenn das nicht mehr funktioniert? Was passiert denn, wenn mein Lebensentwurf ist, ich möchte Vater, ich möchte Mutter sein und dann am Muttertag manchmal schmerzlich klar wird, diesen Plan habe ich gar nicht völlig in der Hand. Was passiert denn, wenn ich mich vielleicht auf eine Rolle schon festgelegt habe, aber feststelle, meine Umwelt will mich gar nicht in dieser Rolle haben? Das hat sich vielleicht überlebt. Und das Komische an diesem Typ ist, dass er immer häufig eine zweite Komponente braucht. Der hat sich also überlegt, ich möchte Ingenieur werden, weil das bin ich. Oder, machen wir es noch ein bisschen tiefer, ich möchte gut zu anderen Menschen sein, weil das ist mein Lebensentwurf. Der braucht immer noch eine Rückkopplung. Der braucht immer noch die Idee davon, stimmt das denn wirklich? Der braucht immer noch einen Input von außen. Das sieht man ganz gut an Facebook. Das ist nichts anderes als, ich habe eine Idee von mir selbst Ich stelle mich da. Ich poste ein Bild, was mich als coolen Typen zeigt. Ich poste ein Bild von dem, wie ich mich gerne sehen würde. Wahrscheinlich weiß ich schon selber, dass ich eigentlich nicht so bin. Aber das, worauf es ankommt, ist das Feedback von außen. Ich möchte da wieder die Likes haben. Ich möchte da die Zustimmung haben. Und das ist der zweite Typ, der sagt, nee, ich mache mich davon abhängig. Der ist jetzt ein bisschen kleiner. Was von außen auf mich zukommt. Was andere Leute über mich sagen. Und dadurch baue ich meine Identität. Und der zweite Typ ist uns meistens geläufiger. Und da stellen wir auch ziemlich schnell fest, oh, das kann ja nicht funktionieren, das ist ja nicht gut. Wenn ich auf mein Leben schaue, dann sehe ich, dass ich häufig eine Mischung aus beiden bin. Manchmal bin ich derjenige, der den Plan hat und der ganz genau weiß, so bin ich oder so möchte ich gerne sein und da geht's hin. Und manchmal stelle ich fest, da bin ich doch stark beeinflusst von anderen Leuten. Stark beeinflusst von Dingen, die ich vielleicht auch gar nicht kannte. Einflüsse, die mir gar nicht so bewusst waren. Ich habe einfach Muster übernommen, weil sie da waren. Was Paulus hier sagt, ist eine Alternative. Er sagt, okay, das, was du bist, das bestimmst weder du selbst, noch bestimmt es deine Umwelt. Also ganz egal, ob du als Mann, als Frau, als Sklave, als Herr, wie auch immer geboren bist, das, wozu du eigentlich bestimmt bist, ist die Kindschaft Gottes. Aber, und so realistisch ist er, er sagt, das ist ja noch nicht der Fall. Wir können ganz kurz nochmal in den Vers 4 reinschauen. Solange der Erbe unmündig ist. Er sagt, irgendwie gibt es hier, wenn ich mich hier aufhalte, bin ich unmündig. Es gibt keinen Unterschied zum Knecht. Ich bin nicht als Knecht geschaffen. Das ist nicht meine Intention. Aber ich bin abhängig. Und die Alternative, die Paulus aufmacht, sagt, ist nicht als Knecht leben, sondern als Kind Gottes leben. Das ist hier oben die Alternative. Die weder davon lebt, dass sie selber über sich sagt, wer sie ist, noch, dass andere etwas über sie sagen. Die Idee ist also weder den Anker ins eigene Deck zu schlagen, noch den Anker irgendwo auf hoher See einfach mal rauszuwerfen, um mal zu gucken, wo er denn hängen bleibt, sondern in den Hafen einzulaufen. Und ja, Kind sein hat etwas damit zu tun, dass ich erkenne, wer mein Vater ist und das suche ich mir nicht aus. Kind Gottes zu sein heißt, ich erkenne an, dass Gott mein Vater ist und dass er derjenige ist, der bestimmt, wer ich bin. Dass auch nicht mein frommes Glaubenswerk bestimmt, wer ich bin. Dass auch nicht mein Gefühl, ob ich mich gerade nah zu Gott fühle oder ob ich mich fern von Gott fühle, gerade bestimmt, wer ich bin, sondern dass ich in diese Kindschaft hineingesetzt werde. Das ist also nichts, was ich mir aussuche, sondern es ist etwas, was vor mir geschieht. Erstmal ganz simpel dadurch, und es kommt im Vers 6 ganz gut raus, der Geist seines Sohnes gesandt in unser Herz. Das ist etwas, was mir gegeben wird, und da kommt der Geist Jesu Christi, und der hat nun mal vor mir gelebt, da kann ich nicht viel machen. Der kommt in mein Herz. Und nicht mein Herz ruft, sondern der Geist in meinem Herzen ruft, aber lieber Vater. Dieses Kindsein ist also nichts, was ich anstoße, sondern was von Gott angestoßen wird. Und jetzt kommt häufig dann der Gedanke, okay, aber bin ich dann nicht in einer blinden Abhängigkeit gegenüber Gott? Wie ist das? Da rebellieren wir sofort gegen. Und das ist der zweite Gedanke, den ich euch zur Kindschaft mitgeben will. Es ist aus Matthäus 7, der Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr noch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? In dieser Abhängigkeit zu Gott. Das ist kein Austausch neuer Ketten. Das ist kein Gefängniswechsel von dem, was mich vorher von außen bestimmt hat. Jetzt gibt es halt nur noch einen Fall, nämlich Gott, der mir Regeln auferlegt, der sagt, wo es hingehen soll. Das ist vielmehr so, wie ein Kind, das mit seinen Eltern Engelchen Flieg spielt. Kennt ihr dieses Spiel? Wenn ein Spaziergang gemacht wird, dann läuft das Kind in der Mitte, die beiden Eltern links und rechts. Und das Kind ist sehr fest verbunden zu den Eltern. Und es ruft, die Eltern rufen Engelchen, flieg. Und das Kind fliegt hoch. Die Verbindung ist sehr, sehr fest. Die muss sehr, sehr fest sein. Aber das Kind, und das ist das Besondere daran, bekommt eine neue Möglichkeit geschenkt. Eine neue Ebene, auf die es sonst nie kommen würde. Und genau das Gleiche ist es, wenn Paulus davon spricht, ihr seid in die Kindschaft Gottes eingesetzt. Du wirst in eine neue Ebene hineingesetzt, auf die du sonst nicht gekommen bist. Das ist das, wozu der Text einladen will. Punkt 1, Kindschaft heißt den Vater anerkennen. Punkt 2, ich werde in eine neue Möglichkeit hineingesetzt. Ich bekomme neue Möglichkeiten geschenkt. Wie sieht mein Leben in so neuen Möglichkeiten aus? Ich habe lange überlegt, wer das gut ausgedrückt hat. Ich mag Lieder und es gibt eine Musikrichtung, die ich gar nicht mag. Das ist Hip-Hop. So. Und da gibt es einen Künstler, der heißt Haftbefehl. So. Und der ist bekannt für einen Spruch, also zumindest bei mir, der heißt, wissen, wer der Babbo ist. Das heißt so viel wie wissen, wer der Größte im Raum ist. Und leben in dieser neuen Möglichkeit heißt für mich im positiven Sinne, wissen, wer der Babbo ist. Nicht, dass es mein Chef ist, der vor mir sitzt. Nicht, dass es der Prüfer ist, der vor mir sitzt. Nicht, dass es die Krise ist, die gerade überbordend ist. Sondern, dass es Gott ist, der diese Dinge in der Hand hält. Und das gibt eine neue Perspektive in Krisenzeiten. Das gibt eine neue Perspektive in ausweglosen Situationen. Vielleicht im nächsten Gehaltsgespräch. Wie schaffen wir das dahin, habe ich mich gefragt. Weil das ist ja nichts, zumindest erfahre ich das so, wo man sagt, ich bin einmal drüber. Und dann bin ich auf der richtigen Seite. Sondern das ist ein Prozess. Also ihr müsst euch vorstellen, Paulus schreibt das an eine Gemeinde, wo er ausgeht, eigentlich lief es gut, die sind schon Christen, das ist eine Gemeinde, die läuft gut und dann hört er von denen, es läuft doch nicht mehr gut. Und dann schreibt er wieder an die und sagt, okay, wir stoßen den Prozess neu an. Also die erste Entdeckung ist, das ist nichts, was man einmal hat und dann hätte man es, safe sozusagen, weil das kommt von Gott. Aber es gibt Orte, an dem ich mich dieser Kindschaft Gottes aussetzen kann. An dem ich mich diesem Geist Gottes aussetzen kann, der zu meinem Herzen sprechen kann. Ein Ort kann hier im Gottesdienst sein. Ich liebe dieses Lied, Who I Am. Das ist so ein Lied, was das für mich ausdrückt. Wo ich erkenne, ich bin von Gott geliebt und nicht das, was ich tue, sondern das, was er ist, entscheidet. Nicht das, was ich bin, sondern das, was er getan hat, ist das Entscheidende. Ich war in meiner Jugendzeit sehr neidisch auf meinen besten Kumpel. Der hatte nämlich einen Vater-Sohn-Abend. Abend. Das heißt, sein Vater hat in unregelmäßigen Abständen, meistens so alle 2 Monate, so einen Abend mit ihm ausgemacht. Der hat gesagt, ich zeig dir mal, wie man Bier trinkt. Ja, pädagogisch nicht das Wertvollste. Aber es gab noch ganz viele andere Beschäftigungen. Also nicht, dass das ein falsches Bild gibt. Ich sage jetzt auch keinen Namen. Aber es war Zeit, die die beiden zusammen verbracht haben. Und zwar Zeit mit Aktivitäten, wo sie was Neues gelernt haben, wo sie sich gegenseitig ausgetauscht haben. Und genau das Gleiche ist es in unserer Beziehung zu Gott. Ich kann dir nicht sagen, wo darin deine Zeit besteht, klassisch Bibel lesen oder was auch immer. Aber ich kann dir sagen, dass diese Zeiten, wo du Gott die Möglichkeit einräumst, in dein Herz zu sprechen, einen Einfluss haben werden darauf, wie du in deinem Alltag lebst. Ob dann vielleicht diese Idee vom Muttertag vielleicht in dir hochkommt. Einfach weil du beschenkt wirst und viel weitergeben kannst. Ich mag es, wenn es konkret wird. Deswegen fast zum Schluss 3 Gedanken, wie es für dich vielleicht konkret werden kann. Was sind die 3 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst? Wie wär's, wenn du sie einlädst, dass ihr nicht nur zu zweit, zu dritt, wie auch immer, Zeit verbringt, sondern dass ihr euch bewusst mal einen Zeitblock setzt, in dem ihr mit Gott Zeit verbringt? Das erfordert manchmal Mut, auch in der Ehe, auch bei uns beiden, erfordert das Mut, wenn wir sagen, wir fangen das mal an. Vielleicht ein bisschen Disziplin, das durchzuhalten. Aber es bringt eine schöne Perspektive rein, eine Perspektive, die ich nicht missen möchte. Was sind die Orte, an denen du, die 3 Orte, an denen du am meisten Zeit verbringst? Kannst du dir da einen Reminder setzen, dass du ein Kind Gottes bist? Am Arbeitsplatz, vielleicht da, wo du schläfst oder wo du kochst oder wo du deinen Tag sonst verbringst. Und das Dritte, das ist jetzt für alle Handybesitzer, das habe ich von meiner Frau gelernt. Es gibt so schöne Weckerfunktionen, die können auch lautlos sein, aber einfach einen Wecker gestellt, der von mir aus nur einmal wöchentlich, vielleicht auch jeden Tag, auf eurem Handy aufploppt und sagt, du bist ein Kind Gottes, der dich wieder an diese Perspektive erinnert. Vielleicht sind deine Möglichkeiten, das umzusetzen, viel, viel weiter, viel, viel größer. Ich habe zum Schluss ein Gedicht mitgebracht, was das nochmal viel, viel besser ausdrücken kann. Was das nochmal sehr dicht und zusammenfassend ausdrückt, was ich heute gesagt habe. Das Gedicht ist von Dietrich Bonhoeffer und das heißt, Wer bin ich? Vielleicht kennst du es. Ich liebe das Gedicht, es ist wirklich phänomenal. Es ist geschrieben in einer Zeit, wo er sehr in Bedrängnis war, wo er in Gefangenschaft gesessen hat. Und du findest es im Internet, du findest es unter YouTube, wenn du es nochmal nachhören willst. Ich lese es einmal vor. Wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich?
Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zugebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensarten, als würgte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. Zitternd vor Zorn und Willkür über die kleinstliche Kränkung. Umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schlafen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Ich bete mit uns. Vater, ich bitte dich, dass du deinem Geist in unserem Herzen Raum machst und dass du dieses Rufen, aber lieber Vater, in unserem Herzen ganz laut erschallen lässt. Vater, ich bitte dich, dass wir von dir wie einem guten Vater denken und dass wir deswegen gerne zu dir kommen und gerne in deine Kindschaft kommen und aus dieser unmündigen Knechtschaft befreit werden. Vater, ich bitte dich, dass du das ganz tief in unser Herz pflanzt, da wo wir in der nächsten Woche unterwegs sind. Da, wo wir das vielleicht sonst vergessen würden. Und ich bitte dich, dass du uns Menschen zur Seite stellst, die uns daran erinnern. Vater, danke schön, dass du uns diese Kindschaft schenkst und dass du derjenige bist, der alles dafür gibt. Amen. Wir singen noch ein Lied, was sich genau darum dreht, um diesen guten Vater.